Pfannkuchen. Jane, die mindestens so hungrig war wie Skye, bot sich voreilig an, für alle Pfannkuchen zu backen. Sie hatte ihrem Vater schon 100-mal zugesehen, wie er aus einer Backmischung Pfannkuchen machte, und war sicher, dass sie das auch konnte. Schließlich stand ja auf der Packung, wie es ging. Leider waren die Anweisungen dann doch nicht so eindeutig, wie sie es sich gewünscht hätte. Es fing schon bei dem ersten Schritt an. Pfanne auf kleiner bis mittlerer Flamme erhitzen, hieß es. Aber auf den Knöpfen am Herd standen Zahlen, und keine von ihnen sagte, ob sie kleine oder mittlere Flamme bedeutete. Und erst recht nicht kleine bis mittlere Flamme. Sie würde experimentieren müssen. Und da es bei Experimenten oft wild zuging, wollte Jane nicht, dass Skye ihr dabei zusah. Zu stressig. Also fragte sie sich laut, warum Jeffrey noch nicht zurückgekommen war, nachdem er nur schnell Hoover nach Hause bringen wollte. Es funktionierte wie gewünscht. Skye lief davon, überzeugt, dass der Hund Jeffrey ein Bein oder einen Arm gebrochen oder ihn sogar umgebracht hatte. Betty blieb da. Sie war zu hungrig, um mitzulaufen, obwohl es Jeffrey war.
»Ich helf dir«, sagte sie, »und Hound auch.«
»Danke.«
Jane stellte Betty auf einen Stuhl, damit sie groß genug war, um zu helfen.
»Wie viele Pfannkuchen wollen wir backen?«
Während Skye zu Alex' Haus rannte, bereitete sie sich innerlich auf den grausigen Anblick vor, Jeffrey von Hoover zu Boden gestreckt daliegen zu sehen, während das Blut noch aus den Hundekiefern tropfte. Sie hatte den Weg auf der Rückseite des Hauses eingeschlagen, war am Uferdamm entlang gelaufen, die Stufen hinuntergesprungen, über den Strand, Alex' Treppe hinauf und dann auf der Terrasse hinter dem Haus angekommen. Dort blieb sie stehen und überdachte die Lage neu. Jemand spielte Klavier in Alex' Haus. Und da es nicht Hoover sein konnte, musste es Jeffrey sein, was bedeutete, dass er wahrscheinlich nicht zu Boden gestreckt worden war und nicht einmal blutete. Sie spähte durch die Schiebetür. Ja, direkt vor ihr, mit dem Rücken zur Tür, saß Jeffrey selbstvergessen an einem Flügel. Leise schob sie sich durch die Tür und fand sich in Alex' Wohnzimmer wieder. Allerdings war der Raum in ein Musikstudio verwandelt worden, auch wenn noch ein paar Wohnzimmermöbel drin standen, eine Couch, einige Stühle und ein Tisch. Außer dem Flügel waren noch Saxophone, ein Schlagzeug und Trompeten vorhanden. Und das, was sich in einer Ecke stapelte, waren vermutlich Geigen. Fast alle Regale im Zimmer waren mit Notenheften vollgestopft. Die anderen Dinge hielt Skye für Aufnahmegeräte. Unter dem Flügel lag Hoover und schlief friedlich.
»Jeffrey«,
sagte Skye leise und wartete ein paar Sekunden, bevor sie lauter wiederholte.
»Jeffrey, was tust du da?«
Erst da merkte Jeffrey, dass er nicht mehr allein war. Er hörte auf zu spielen, drehte sich um und sah sie an. Sein Gesicht strahlte vor Glück.
»Ich arbeite an Strawinskys Klaviersonate. Mein Klavierlehrer hat es vorgeschlagen. Er hat gesagt, ich soll ab und zu mal Urlaub vom 19. Jahrhundert machen, weil ich so viel Zeit mit Liszt verbracht habe. Verstehst du?«
»Kann schon sein«, sagte Skye, obwohl sie nichts über Liszt oder Strawinsky wusste. »Aber ich meinte eigentlich, warum spielst du auf Alex' Klavier?«
Jeffrey sah aus, als ob er sich schämte.
»Das hätte ich wahrscheinlich nicht tun sollen«, aber der Flügel stand da und ich konnte nicht anders. Alex scheint für die Musik zu leben. Was würde ich für so ein Zimmer geben? Und niemand hier, der mich vertreibt.
Skye wusste, wen Jeffrey mit »niemand« meinte. Seine Mutter war von seiner Musik nie begeistert gewesen.
»Ich würde dich nie aus so einem Zimmer vertreiben, falls es dein Zimmer wäre. Aber das gilt nicht für dieses Zimmer hier.«
Weil er schon wieder in seinen Träumen versank, erklärte Skye mit lauter Stimme, dass sie vor Hunger gleich in Ohnmacht fallen würde. Jeffrey sprang auf und entschuldigte sich. Und dann gingen sie, just in dem Moment, in dem Hoover erwachte, sich auf Skye stürzte und sie unbedingt wieder küssen wollte. Als sie in die Küche kamen, herrschte dort das reinste Chaos. Überall Mehl, Eierschalen und geschmolzene Butter. Und Hound war nur allzu deutlich anzusehen, dass er zu viele Sachen gefressen hatte, die ihm nicht bekamen. Aber niemand hatte sich geschnitten, verbrannt oder war erstickt. Und da Jane und Betty sich gerade mit einem riesigen Stapel Pfannkuchen an den Tisch gesetzt hatten, setzten sich auch Skye und Jeffrey, und alle vier fingen an zu essen.
»Köstlich«, sagte Skye nach ihrem ersten Pfannkuchen. »Wunderbar«, sagte Jeffrey nach dem zweiten. »Gut gemacht, Jane.«
»Danke.« Jane war sehr stolz auf sich.
Und Betty hat viel geholfen.
Ich hab ihr Eier aufgeschlagen,
sagte Betty. Aber keiner verstand sie, weil sie den Mund voll hatte.
Sky wusste, dass es ihre Aufgabe war, Betty Tischmanieren beizubringen. Aber da sie selbst den Mund voll hatte, ließ sie es sein.
Stattdessen nahm sie sich noch mehr Pfannkuchen vom Stapel und bestrich sie dick mit Butter und Sirup.
Jeffrey legte die Gabel hin und sagte,
»Sky, meinst du, dass wir Tante Claire zuliebe nach Hause fahren sollten? In Cameron sind Leute, die sich um sie kümmern können.«
»Ich weiß nicht.«
Sky fragte sich wieder einmal, wie ihr Vater so dumm sein konnte und sie zwei ganze Wochen lang die Apo sein ließ.
»Ich will nicht weg.«
Das kam erstaunlicherweise von Betty.
»Ich auch nicht«, sagte Jane. »Überhaupt nicht, kein winziges bisschen.«
Jeffrey sagte nichts, aber das war auch gar nicht nötig. Maine zu verlassen bedeutete für ihn, nach Arundel, zu Dexter und zur Einsamkeit zurückzukehren. Daran zu denken, half Sky, einen Entschluss zu fassen. Um ihrer selbst willen durfte sie Tante Claire gegenüber nicht egoistisch sein, aber Jeffrey zuliebe schon.
»Wenn Tante Claires Knöchel richtig schlimm ist und sie ganz besondere Ärzte braucht, müssen wir nach Hause fahren«, sagte sie.
»Du hast recht«, sagte Jeffrey tapfer.
»Und wenn wir bleiben, müssen wir uns mit Sicherheit ein paar Tage lang um Tante Claire kümmern. Wahrscheinlich länger.«
»Das wäre nicht schwer. Wir bräuchten ja keine Wunden zu verbinden.«
Dabei fand Jane, dass Wunden verbinden ganz schön aufregend wäre.
»Wir müssten ihr nur Aspirin und Eisbeutel bringen.«
»Und kochen und putzen und einkaufen«, sagte Sky mit ernster Miene, damit allen klar wurde, worauf sie sich einließen.
»Wir kriegen alles, was wir brauchen, im Elchladen«, sagte Jane. »Und ich könnte besser kochen lernen. Rosalind hat mir einmal gezeigt, wie man Nudelauflauf mit Thunfisch macht.«
»Ich kann auch kochen«, sagte Jeffrey. »Ein paar Sachen wenigstens.«
Das waren gute Neuigkeiten.
»Was zum Beispiel?«
»Omelettes und gefüllte grüne Paprikaschoten. Churchy hat es mir beigebracht.«
Die Schwestern kannten keine gefüllten grünen Paprikaschoten, aber wenn Churchy sie machte, mussten sie köstlich sein. Also hatten sie schon Janes Auflauf, Omelettes und gefüllte grüne Paprikaschoten. Außerdem gab es immer noch Sandwiches, die sogar Sky hinbekam, und Spaghetti mit Soße aus einem Glas. Bei so einer großen Auswahl, fanden sie, wäre das Essen kein Problem. Derart motiviert fingen sie sofort damit an, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Jane räumte die Möbel im Wohnzimmer um, damit Tante Claire mehrere bequeme Plätze hätte, um sich auszuruhen. Dann pflückten sie Blumen auf der Wiese gegenüber und stellten sie in Gläser. Jeffrey und Jane machten sich so energisch über die Küche her, dass sie am Ende sauberer war als zuvor. Und als Betty bat, helfen zu dürfen, drückte ihr Sky einen Besen in die Hand und sagte, sie solle das Wohnzimmer fegen. Und als das Haus schließlich tipptopp war, hatten alle so schwer gearbeitet, dass Sky vorschlug, die Badesachen anzuziehen. Sie tauchten ins Meer und spritzten begeistert herum. Und nachdem sie sich wieder angezogen hatten und Sky gerade Bettys nasse Locken mit einer Bürste bearbeiten wollte, kehrten Alec und Tante Claire zurück. Die Penderwick-Schwestern und Jeffrey stellten sich in einer Reihe auf, um ihr Werk vorzuzeigen. Doch als Alec Tante Claire ins Haus half, merkten sie sofort, dass sie nicht in der Verfassung war, irgendetwas zu bewundern.
»Die Medikamente, die ihr die Ärzte gegen die Schmerzen gegeben haben, haben sie ein bisschen albern gemacht«, sagte Alec, nachdem er sie auf dem Sofa abgesetzt hatte, wo sie die Füße hochlegen konnte. Die Krücken lehnte er daneben.
»Edelweiß, Edelweiß«,
sang Tante Claire in verschiedenen Tonarten gleichzeitig.
»Du grüßt mich jeden Morgen.«
»Wie ich schon sagte, albern. Sie hat ziemlich viel gesungen.«
»Sie singt sonst nie«,
sagte Sky. Darauf war sie nicht vorbereitet. Die Krücken und der verstauchte Knöchel, der unter einem riesigen Verband, Klebstreifen und einer weißen Plastikmanschette steckte, waren schon schlimm genug. Aber wenn Tante Claire jetzt auch noch ihren Verstand verlor, würde es schwierig werden, für sie zu sorgen.«
»Schmücke das Heimatland schön und weiß blühest wie die Sterne.«
»Sie wird bald einschlafen«, sagte Alec. »Dann hört sie auf.« Sky hoffte es.
»Vielen Dank, dass Sie sie ins Krankenhaus gefahren haben. Wir werden Ihnen ewig dankbar sein.«
Es war schließlich Hoovers Schuld
und für Hoover bin ich verantwortlich, ob es ihm passt oder nicht.«
Alec strich sich besorgt über den Bart.
»Und was kann ich jetzt noch für euch tun? Ihr könnt doch nicht allein für eure Tante sorgen. Wir müssen jemanden anrufen. Euren Vater?«
»Daddy anrufen? Das können Sie nicht machen.«
Jane war entsetzt. »Sie würden ihm die Flitterwochen verderben.«
»Und Rosalind können Sie auch nicht anrufen.« Das war Sky, und Jeffrey nickte zustimmend.
»Wer ist Rosalind?«
»Unsere ältere Schwester. Sie ist gerade in New Jersey. Wenn sie herausfindet, was mit Tante Claires Knöchel passiert ist, wird sie alles daran setzen, hierher zu kommen. Und dann war's das mit ihren Ferien.«
»Mit ihren längst überfälligen Ferien von uns«, fügte Jane hinzu.
»Okay. Vielleicht bin ich zu leichtfertig, aber wir können es zumindest versuchen«, sagte Alec. »Hier sind meine Bedingungen. Für den Rest des Tages kann eure Tante nicht allein gelassen werden. Also muss einer von euch Älteren immer hier sein. Außerdem muss sie den Knöchel hochhalten und alle paar Stunden muss er gekühlt werden. Wenn sie nicht mehr so albern ist, muss sie versuchen, mit dem Krücken zu laufen. Dabei könnt ihr ihr helfen. Ich werde oft nach euch sehen. Und wenn irgendwas schief geht, holen wir Verstärkung.«
Sky machte den Mund auf, um zu protestieren, aber er ließ sie nicht zu Wort kommen.
»Keine Diskussion, tut mir leid. Wenn heute alles gut läuft, reden wir morgen nochmal mit eurer Tante darüber. Bis dahin sollte ihr Kopf wieder klar sein. Wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, egal was, kommt zu mir. Versprochen?«
»Versprochen«, sagte Sky.
Noch ein Unfall. Am nächsten Morgen sang Tante Claire nicht mehr. Und sie konnte mit ihren Krücken sogar schon ein bisschen herumhumpeln. Noch besser, auch sie wollte nicht nach Hause fahren.
»Aber falls einer von euch zurück will, ich kann bestimmt bald wieder fahren. Schließlich ist es mein linker Knöchel und nicht mein rechter«, sagte sie. »Hier zu bleiben wird für euch anstrengender sein als für mich. Mein Knöchel und ich werden nur herumhängen, während ihr die ganze Arbeit habt.«
»Wir haben sie aufgeteilt«, sagte Sky. »Sogar Betty hilft mit.«
»Ich kann jetzt fegen.«
Betty holte den Besen aus der Küche und schwenkte ihn durch die Luft, um zu beweisen, wie gut sie damit umgehen konnte. Nun galt es aber noch, Alec davon zu überzeugen, dass er sich keine Sorgen zu machen brauchte. Am Tag zuvor war er mindestens ein halbes Dutzend Mal vorbeigekommen, und Sky war sich sicher, dass er bald wieder auftauchen würde. Bestimmt wollte er sich vergewissern, dass Tante Claire in der Nacht weder gestorben war, noch ihr Bein amputiert werden musste. Augenblicke später tauchte Alec tatsächlich auf und brachte viele Geschenke mit. Einen Haufen Bücher und Zeitschriften für Tante Claire, einen Teller voll warmer Zimtschnecken, auf die sich alle sofort stürzten, obwohl das Frühstück noch nicht lang her war, und eine Einladung, mit ihm zu Abend zu essen.
»Ein Freund von mir besucht mich für einige Tage«, sagte er. »Bitte kommt vorbei. Für euch zu kochen ist das Mindeste, was ich tun kann, wo Hoover doch eure Chefköchin angegriffen hat.«
»Das ist wirklich nicht nötig«, sagte Tante Claire. »Sie haben Jeffreys gefüllte grüne Paprikaschoten vergessen.«
»Aber Taran würde sich freuen, Gesellschaft zu haben.«
Alec wandte sich an Jeffrey. Sky hatte ihm erzählt, was für ein guter Musiker Jeffrey war.
»Mein Freund ist Schlagzeuger. Und vielleicht können wir drei nach dem Essen ein bisschen zusammen spielen.«
Jeffrey, der gerade in seine zweite Zimtschnecke biss, machte Geräusche, aus denen Freude, Bescheidenheit und Aufregung herauszuhören waren.
»Das bedeutet, er will, Tante Claire«, sagte Sky.
»Dann nehmen wir die Einladung Jeffrey zuliebe gern an«, sagte Tante Claire. »Schon damit er keine gefüllten grünen Paprikaschoten machen muss.«
»Schön«, sagte Alec.
»Und was kann ich sonst noch für euch tun?« »Nichts, wirklich, vielen Dank. Wir haben alles im Griff.«
Sky hatte nichts dagegen, dass Alec für sie kochen wollte, aber bis dahin würden sie mit allem gut allein fertig werden. Es dauerte eine Weile, ihn davon zu überzeugen, dass sie ohne seine Hilfe zurechtkämen, aber irgendwann verschwand er.
»Ich mag ihn sehr«, sagte Jeffrey. »Wir mögen ihn alle«, sagte Sky, »aber wir brauchen ihn nicht. Außerdem haben wir Dinge zu erledigen.«
Die Küche musste geputzt werden, und weil Jeffrey zum Frühstück Omelettes gemacht und Betty alle Eier für ihn aufgeschlagen hatte, gab es viel zu putzen. Das übernahm Sky, weil es die edelste Aufgabe der Apo war, sich für die schlimmste Arbeit immer freiwillig zu melden. Jeffrey und Betty wurden mit dem Fegen betraut, denn obwohl sie dem Häuschen erst gestern mit dem Besen zur Leibe gerückt waren, war Burgess schon wieder voller Sand. So blieb nur Jane übrig, um Tante Claire zu helfen, sich mit einem Eisbeutel für den Knöchel auf der Terrasse niederzulassen.
»Soll ich deine Stirn kühlen?«,
fragte Jane, als ihre Tante es sich bequem gemacht hatte.
Nein, danke.
Unterhalt dich einfach nur mit mir. Wie kommst du mit deinem neuen Buch voran?
Ich recherchiere noch. Jane ließ sich neben Tante Claires Stuhl nieder. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht eine Umfrage machen soll. Bis jetzt habe ich allerdings erst eine Frage. Gibt es Liebe auf den ersten Blick?
Tante Claire blickte auf das Meer hinaus und überlegte.
Wahrscheinlich schon, weil es mir selbst passiert ist. In meiner Highschool gab es einen französischen Austauschschüler, der Stéphane hieß. Kaum hatte er im Biounterricht die Klasse betreten, war ich schon in ihn verknallt.
»Was ist dann geschehen?«, fragte Jane, vollkommen bezaubert. Sie selbst hatte noch nie einen französischen Jungen getroffen.
»Nicht viel. Am Ende ist er mit Marjorie Wright ausgegangen, die ihm das Herz brach. Aber ich habe mich später nochmal auf den ersten Blick verliebt, und zwar in Leon, einen Studienfreund deines Vaters, den er mit zu uns nach Hause brachte. Und danach kam Bill, der Basketball spielte. Es gab eine ganze Reihe von Bills, wenn ich mir recht überlege.« Obwohl es nicht bei jedem Liebe auf den ersten Blick war. Wer kam als Nächster? Oh, ich glaube, mein Professor für Kunstgeschichte. Ich habe Charlie ja ganz vergessen. Der verrückte Charlie, den habe ich angebetet. Hilft dir das irgendwie?
Ja, erzähl weiter. Was ist mit Ihnen passiert?
Verschiedenes. Einen habe ich beinahe geheiratet. Die Geschichte erzähle ich dir, wenn du älter bist.
Tante Claire schwieg und verschob ihren Eisbeutel. »Aber glaub nicht, dass das alles Vergangenheit ist. Ich bin noch nicht so alt, um mich neu zu verlieben, ob nun auf den ersten, zweiten oder dritten Blick.«
Jane kam ein Gedanke, der gleichzeitig interessant und beängstigend war.
»Aber nicht in Alec.«
»Nein.« Tante Claire schüttelte den Kopf. »Ich mag ihn, aber ich glaube nicht, dass ich mich in ihn verlieben könnte.«
»Woher weißt du das? Wie lernt man sowas zu wissen?«
»So viele Fragen.«
»Lass mich überlegen. Woher ich weiß, ob ich mich verliebt habe? Das ist schwer zu erklären, ohne albern zu klingen. Es ist, als ob man vom Blitz getroffen wird. Nur schöner. Oder als ob dein Herz singt.« »Ein singendes Herz. Das ist wunderbar. Darf ich das für Sabrina Star verwenden?«
»Du darfst alles verwenden. Ich fühle mich geehrt.«
Sky kam durch die Schiebetür nach draußen, in der einen Hand einen Schwamm, in der anderen ein Geschirrtuch. Eine Einkaufstour zum Elchladen war nötig, und da Jane im Augenblick nichts Wichtiges tat, Recherchen für ein Buch zählten nicht, war es an ihr. Aber Jane hatte nichts dagegen, schließlich hatte Tante Claire ihr viel zum Nachdenken gegeben. Sie machte sich auf den Weg, den Ocean Boulevard entlang, mit der Einkaufsliste in der Tasche und ihrer Fantasie auf Hochtouren. Sabrina Star schäumte vor Wut. Ihr verstauchter Knöchel war nicht weniger als eine Katastrophe. Wenn sie den chinesischen Botschafter nicht innerhalb der nächsten 48 Stunden aus der Gewalt seiner Entführer befreite, würde Unfriede gesät. Ganze Länder würden von der Bildfläche verschwinden. Ja, ein dritter Weltkrieg drohte. Und hier saß sie nun im Krankenhaus fest.
»Miss Star, ich bin Dr. Albert, Spezialist für verstauchte Knöchel.«
Sabrina blickte zu dem Arzt auf und ihr Herz begann zu singen. Nein, das würde nicht funktionieren. Sabrina auf Krücken und mit einer komischen Plastikmanschette? Dann könnte es keine Tänze im Mondschein geben und in den Filmen, die Jane gesehen hatte, tanzten verliebte Leute immer. Aber geschah das im wahren Leben auch? Das war eine gute zweite Frage für ihren Fragebogen. Möchten Sie tanzen, wenn Sie verliebt sind? Jane wünschte, sie hätte ihr Schreibheft dabei. Sie ging an Alex' Haus vorbei und kam an die steinige Küste, wo die großen Felsbrocken das Meer bewachten. Genauso, wie sie es seit Hunderten von Jahren getan hatten. Oder vielleicht schon seit Tausenden oder sogar Zehntausenden von Jahren. Der Gedanke, auf so alte Steine zu treten, war zu verlockend, um ihm zu widerstehen. Die Felsen waren leicht zu erreichen. Jane brauchte nur eine kleine, aus Kieselsteinen bestehende Schräge von ungefähr 1,5 Metern Länge runterzurutschen, einen schmalen Streifen aus grobem Sand zu überqueren, und schon war sie bei den Felsen, einer ganzen Landschaft aus wild zusammengewürfelten Felsbrocken. Jane sprang von einem zum anderen, bis sie so nah am Wasser war, dass sie die Gisch der hereinbrechenden Wellen spürte.
»Großer und mächtiger Neptun«, sagte sie und hob flehend die Arme, »gewähre mir«,
aber ihr fiel nichts ein, was mit dem Meer zu tun hatte und was sie unbedingt gewährt haben wollte,
und Neptun kümmerte sich ja wohl kaum um anderes, wie zum Beispiel einer Schriftstellerin bei ihrem Buchprojekt zu helfen. Mehr Jungfrauen vielleicht schon eher, aber selbst wenn Jane es für möglich gehalten hätte, in eine Nixe verwandelt zu werden, würde sich die Sache wahrscheinlich nicht lohnen. In den Büchern, die Jane gelesen hatte, waren mehr Jungfrauen nie besonders klug gewesen. Sie hatten nur ihre Haare im Sinn und trieben Matrosen vor Leidenschaft in den Wahnsinn. Natürlich waren Janes Haare jetzt schon fast so lang wie die einer Meerjungfrau. Und aus der Sache mit den Matrosen könnte sie vielleicht etwas über die Liebe erfahren. Jane hob wieder die Arme.
»Großer und mächtiger Neptun«, rief sie aus, »lass mich eine Meerjungfrau sein, zumindest so lange, bis ich alles über die Liebe herausgefunden habe.«
Nichts geschah. Kein Fischschwanz, keine Schuppen. Aber das war nicht so schlimm, fand Jane, denn Skye würde sicherlich schimpfen, wenn sie nicht bald mit den Einkäufen zurückkäme. Sie kehrte um und blieb nur stehen, um ein paar glatte, runde Steine aufzuheben, die die richtige Größe für Briefbeschwerer hatten. Aber als sie den kleinen Abhang erreichte, stellte sie fest, dass es viel schwieriger war, hinaufzuklettern, als herunterzurutschen. Ihre Turnschuhe gaben ihr auf den Kieseln keinen Halt, und die Grasbüschel, die sie packte, rissen sofort aus. Trotzdem kämpfte sich Jane hartnäckig weiter voran und war fast oben, als sie das Rattern eines Skateboards hörte. Sie blickte schnell auf und, ja, da war Dominic, der ihr beim Vorbeigleiten hoheitsvoll zuwinkte.
»Hallo«,
rief ihm Jane hinterher, und wenn ihr das Rufen genügt hätte, wäre alles gut gewesen. Aber nein, sie musste auch noch zurückwinken. Und weil sie die steinernen Briefbeschwerer in der linken Hand hielt und mit ihrer rechten hinter dem davonbrausenden Skateboarder wild in der Luft herumruderte, verlor sie das Gleichgewicht, taumelte und stürzte zu Boden, wobei Arme, Beine und Briefbeschwerer in alle möglichen Richtungen flogen. Ihr erster Gedanke, als sie sich auf dem Boden wiederfand, galt Dominic, und sie hoffte inständig, dass er nicht gesehen hatte, wie tollpatschig sie sich anstellte. Als zweites dachte sie, dass irgendjemand in der Nähe war, der Schmerzen haben musste, weil dieser jemand ununterbrochen »Au« sagte, nur dass es eher wie »Aua« klang. Jane hätte diesem jemand gern geholfen, aber sie hatte selber Schwierigkeiten mit ihrer Nase, die voller Sand und Briefbeschwerern und noch etwas anderem, etwas Warmem, Klebrigem war. Und dann merkte Jane auf einmal, dass sie es war, die so jammerte. Also ließ sie es sein. Jane probierte nacheinander Arme, Beine, Hände und Füße aus. Alle waren in Ordnung, was bedeutete, dass sie aufstehen konnte. Aber weil sie sich schwindliger fühlte, als ihr lieb war, dauerte es eine ganze Weile, bis sie aufrecht stand. Und dann wurden die Schmerzen noch schlimmer.
»Aua, aua, 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 aua«,
jammerte sie, weil es nicht anders ging, egal was Sabrina sagen würde oder nicht. Als nächstes musste sie zur Straße hochklettern. Es war vorher schon eine verzwickte Sache gewesen, aber jetzt war es fast unmöglich. Sie schaffte es nie, den steinigen Abhang mehr als ein Stück weit zu erklimmen, bevor sie wieder abrutschte. Vielleicht wäre ihr der Aufstieg mit beiden Händen besser gelungen, aber sie hatte bei ihrem Sturz fast alle Briefbeschwerer verloren und war noch immer so verwirrt, dass sie den einen, den sie noch übrig hatte, nicht einfach wegwarf. Sie versuchte es einmal, zweimal, dreimal und wollte schon aufgeben und den alten Neptun um Hilfe bitten, als oben auf der Straße ein Auto hielt. Und gleich darauf hob ein Mann sie so leicht hoch, als wäre sie Betty. Er setzte sie sanft neben dem Auto ab.
»Ich kann stehen«, sagte sie schwankend.
»Nicht sehr gut«, sagte er. »Setz dich.« Also ließ Jane ihre Beine unter sich einknicken und der Mann half ihr, sich auf die Erde zu setzen. Eine Minute später reichte er ihr eine Wasserflasche. »Trink«, sagte er. Sie trank die halbe Flasche leer, was ihrer schmerzenden Nase zwar nicht half, aber sie fühlte sich danach immerhin nicht mehr ganz so schwindlig und konnte ihren Retter richtig anschauen. Es war ein dunkelhäutiger Mann, groß und stark, mit freundlichen Augen und überhaupt keinen Haaren.
Dass er keine Haare hatte, passte irgendwie zu ihm, dachte Jane, und ließ ihn noch kräftiger wirken. Kein Wunder, dass er sie mit Leichtigkeit hochheben konnte. »Danke«, sagte sie. »Sie haben mich gerettet.«
»Was ist überhaupt passiert?«
»Ich glaube, ich habe mir das hier auf die Nase gehauen«, sagte sie und zeigte ihm den Briefbeschwerer. »Nicht mit Absicht.«
Weißt du, dass du voller Blut bist?« Jane guckte an ihrem T-Shirt herunter, das wirklich schlimm aussah.
»Ach, du liebe Zeit! Meine Schwester wird fuchsteufelswütend sein. Vor allem, wenn meine Nase wirklich gebrochen ist. Denken Sie, dass sie gebrochen ist?«
»Kannst du durch die Nase atmen?«
»Ja.«
»Sie sieht gerade aus. Wenn sie vorher nicht krumm war, glaube ich nicht, dass sie gebrochen ist. Komm, ich fahre dich zu deiner fuchsteufelswütenden Schwester. Ich heiße übrigens Torren Asabere und...«
»Und Sie sind Alex' Freund. Wir wohnen in dem Haus neben Alec und essen heute mit Ihnen zu Abend.«
Skye wischte ein letztes Mal über die Arbeitsfläche in der Küche. Dann ging sie ins Wohnzimmer und sah sich um. Nicht schlecht. Jeffrey und Betty hatten gute Arbeit geleistet und ordentlich gekehrt. Und auch wenn sie jetzt mit der doofen Mundharmonika auf der Veranda herumalberten, bedeutete das nicht, dass sie nicht mehr auf sie, Skye, hörten. Ein guter Anführer wusste, wann er die Zügel lockern durfte.
»Mit dem Kehren seid ihr hoffentlich fertig«, rief sie ihnen zu.
Jeffreys Stimme brüllte zurück.
»Jawohl, Sir, ja, Sir.
Nicht witzig!«
Aber es war doch irgendwie witzig, dachte sie, und ging auf die Terrasse hinaus, um nach Tante Claire zu schauen. Sie wünschte, ihr Vater könnte sie in diesem Augenblick sehen, wie sie ruhig das Chaos nach der eingetretenen Katastrophe ordnete und dafür sorgte, dass alle reichlich zu essen bekamen. Oder Rosalind. Wenn Rosalind jetzt anrief, würde Skye den Hörer abnehmen und sagen, dass es allen gut ging und alles bestens wäre. Zur Feier des Tages machte sie ein halbes Dutzend Kniebeugen und fand, dass es Zeit sei, sich ein bisschen zu vergnügen. Eine Runde Fußball am Strand zum Beispiel, nachdem Jane vom Elchmarkt zurückgekommen wäre, und anschließend ein Kapitel Tod durch schwarze Löcher. Und danach hätten sicher alle wieder Hunger. Ihre Gedanken wurden von einem leisen Klopfen an der Haustür unterbrochen.
»Alec schon wieder«, dachte Skye, obwohl er sonst immer an die Hintertür kam.
Aber als sie aufmachte, stand da ein großer, kräftiger, kahlköpfiger Mann, der ganz bestimmt nicht Alec war.
»Skye«, fragte er, »ich bin Torren Asabere, ein Freund von Alec.«
»Oh, der Schlagzeuger! Nett, Sie kennenzulernen«, Skye schüttelte seine Hand. »Aber falls Alec Sie geschickt hat, um nach uns zu schauen, sagen Sie ihm bitte, dass ich ganz, ganz, ganz ehrlich im Moment keine Hilfe brauche.«
»Das glaube ich dir gern. Aber Alec hat mich nicht geschickt. Ich bin hier, um etwas abzuliefern.«
Als Torren zur Seite trat und Jane in ihrer ganzen blutgetränkten Pracht offenbarte, schrie Skye auf. Sie schrie und packte ihre Schwester und suchte wie wild nach der Ursache von all dem Blut.
»Es ist nur meine Nase, ehrlich. Und ich kann dir alles erklären.«
Jane hielt ihren letzten Briefbeschwerer hoch und wollte schon mit den Erklärungen beginnen, aber Skyes Geschrei hatte Jeffrey und Betty aufgescheucht und sie kamen gerannt und Tante Claire schleppte sich auf ihren Krücken heran und alle mussten Torren vorgestellt werden und feuchte Tücher mussten geholt werden, um Janes Blut wegzuwischen und Hound musste auf die Veranda gesperrt werden, weil er beim Anblick einer ramponierten Panderwick genauso in Panik verfiel wie Skye. Also kam Jane erst einige Minuten später dazu, ihre Geschichte zu erzählen. Skye hatte sich wieder einigermaßen beruhigt, bis Jane erklärte, warum sie überhaupt gestürzt war.
»Moment mal«, brüllte Skye, »das ist alles Dominics Schuld. Hat er etwa versucht, dich zu erschießen?« »Natürlich nicht. Er ist mit dem Skateboard an mir vorbeigefahren und ich wollte winken, aber dann bin ich ausgerutscht und hatte diesen Stein in der Hand.«
Jane hielt den Stein verschämt in die Höhe, mit dem sie sich auf die Nase gehauen hat, sagte Torren.
»Aus Versehen?« »Ich kann nicht mehr. Ich geb auf.«
Skye sank auf das Sofa zurück. »Und dann hat Torren dich gerettet und nach Hause gebracht«, sagte Tante Claire und strahlte. »Das war sehr nett von ihm.«
»Dominic Orne«,
kam es wie Knurren aus Skyes Mund. Sie hörte den anderen nicht länger zu. Jane blickte unsicher zur Epo.
»Meine Nase ist bestimmt nicht gebrochen. Ich brauche keinen Arzt.«
»Das ist gut«, sagte Jeffrey.
»Ja, das ist ausgezeichnet«, sagte auch Tante Claire. »Jeffrey, kannst du Torren bitte zur Tür begleiten? Und Torren, ganz herzlichen Dank.«
»Gern geschehen«, er winkte ihr zu und lächelte.
Dann war er verschwunden.
»Okay, weiter geht's.«
Tante Claire sah sich Janes Nase genauer an. »Jane, zieh dich um. Und wenn Jeffrey Verbandszeug und Watte findet, im Badezimmerschrank vermutlich, können wir dich verarzten. Während Jane gesäubert und wiederhergestellt wurde, blieb Skye zusammengesunken und vor sich hingrübelnd auf dem Sofa sitzen. Sie war so selbstsicher gewesen. Eine großartige, mächtige Anführerin, die eben mal ein halbes Dutzend Kniebeugen machte, während eine zweite Penderwick ernsthaft Schaden genommen hatte. Es war ganz klar, dass sie als Apo eine Null war. Das hatte sie ihrem Vater sogar gesagt. Sie hatte ihn gewarnt. Sie hatte alle gewarnt. Aber keiner hatte auf sie gehört. Und jetzt wurde eine nach der anderen aus der Familie dahingerafft. Eine Verletzung nach der anderen. Als nächstes würde Bettys Arm explodieren, dann würde Hound eine Rippe einbüßen und zum Schluss Jeffrey seinen Kopf. Eine totale Katastrophe. Jeffrey beugte sich zu ihr.
»Weinst du?«
»Ich weine nie.« »Ja, aber ich bin nur müde«, sagte sie. »Und wenn Tante Claire nichts dagegen hat, würde ich lieber nicht mit zu Alec gehen.«
»Soll ich bei dir bleiben?«
Skye wusste, was Jeffrey dieses Angebot kostete. Er hatte den ganzen Tag darüber gesprochen, dass er nach dem Essen mit Alec und Taran Musik machen würde.
»Sei nicht albern.
Einer muss doch aufpassen, dass Betty nicht ertrinkt oder explodiert oder sowas.«
Tante Claire machte es nichts aus, dass Skye zu Hause bleiben wollte, solange Hound bei ihr blieb. Für den Fall, dass sie plötzlich wieder den Wunsch verspürte, jemanden vor einer großen Gefahr zu retten. Und dann war es Zeit für die anderen, sich auf den Weg zu Alec zu machen. Jane und Jeffrey wollten gerade Tante Claire mit ihren Krücken helfen, als Taran unerwartet an der Schiebetür erschien.
»Taxi-Service«, sagte er,
und nahm eine kichernde Tante Claire so leicht auf den Arm wie am Nachmittag Jane.
»Bitte vorsichtig mit ihr«,
schrie Skye.
»Aber sicher.«
Dann machte Taran sich auf den Weg und die anderen trotteten hinterher. Skye sank aufs Sofa und blieb da liegen, zu erschöpft, um sich auch nur zu rühren, bis Hound aufsprang und ihr übers Gesicht leckte. Als sie sich immer noch nicht bewegte, nahm er vorsichtig ihren Arm ins Maul und zog.
»Ich bin okay«, sagte sie und befreite sanft ihren Arm. »Es ist nur, egal was alle sagen, ich weiß, dass ich niemand verletzen würde, wenn Rosalind hier wäre. Und ich kann nicht glauben, dass ich mich mit dir unterhalte.«
Wuff. Eben.
Elche.
Au!
Skye öffnete die Augen und sah Jeffrey neben ihrer Liege hocken.
»Was machst du da?«
fragte sie. »Es musste noch furchtbar früh am Morgen sein.
Hat sich noch jemand verletzt?«
»Nein, allen geht es gut.«
»Dann lass mich schlafen.«
Ihre Augen schlossen sich, aber noch bevor sie sich ganz umgedreht hatte, wurde sie von Jeffrey erneut geschüttelt.
»Nein, du musst aufstehen, weil ich viel zu glücklich bin, um schlafen zu können und Gesellschaft brauche.«
Er ging weiter zu Jane und stupste sie an. Es dauerte eine Weile, aber schließlich drehte sich Jane um und murmelte,
»Ich bete dich an, Gary.«
»Wer ist Gary?« fragte er Skye.
»Wahrscheinlich einer von Sabrina Stars Freunden«, sagte sie und setzte sich widerwillig auf. »Lass Jane lieber in Ruhe, wenn sie in so einer Stimmung ist. Und geh raus, damit ich mich anziehen kann.«
»Du bist angezogen«, sagte er. »Als wir gestern nach Hause kamen, haben wir dich so auf deinem Bett gefunden und Hound hielt neben dir Wache.«
Skye blickte an sich runter und sah, dass sie tatsächlich noch die Sachen anhatte, in denen sie eingeschlafen war.
»Los, komm. Alec hat gesagt, wenn man früh genug herkommt, kann man vielleicht Elche beobachten.«
»Du hast mich in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett gezerrt, um vielleicht einen Elch zu sehen?«
Aber um ehrlich zu sein, war sie schon sehr gespannt. Sie hatte noch nie einen richtigen Elch gesehen, nur Bilder von Elchen und natürlich die Statue vor dem Elchladen. Also folgte sie Jeffrey. Sie gingen zum Ocean Boulevard und am Ende der Straße dann in den Kiefernwald. Als sie den Wald hinter sich gelassen und den Golfplatz erreicht hatten, sahen sie das Meer.
Sie folgten einem Abhang am Rand der Kiefern, bis sie zu einem Tal mit einem kleinen See kamen, den hoher Sumpffarn umrandete.
Alec hat gesagt, dass der See der beste Platz ist, um Elche zu beobachten. Lass uns hier warten.
Jeffrey setzte sich und lehnte sich an einen großen Felsbrocken.
Gib zu, dass du froh bist, hier zu sein.
Den Gefallen tue ich dir nicht.
Dann sag ich dir auch nicht, warum ich so glücklich bin.
Okay, dann nicht?
Sie wusste, er würde es ihr trotzdem erzählen.
Wegen gestern Abend und der Musik. Alec hat Saxophon gespielt. Sky, er ist so gut. Und Taran natürlich Schlagzeug. Und sie haben einfach so vor sich hingespielt. Jazz, wovon ich gar nichts verstehe. Aber Alec meinte, ich soll einfach nur zuhören und auf dem Klavier mitspielen, wenn ich kann. Und ich dachte nicht, dass ich es kann. Aber nach einer Weile konnte ich ihnen ein bisschen folgen. Dann hat Alec gesagt, wenn ich erst die Melodie verstehe, kann ich auch Akkorde herausarbeiten. Aber das war schwer, bis es plötzlich ganz einfach war.
Jeffrey unterbrach seinen Redeschwall.
Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, was?
Nee.
Sie gähnte und streckte sich auf der Erde aus. Sie hörte Jeffrey gern zu, vor allem, wenn es ihm egal war, ob sie ihn verstand oder nicht. Und wenn er nicht von ihr erwartete, dass sie ihm lang und breit erklärte, was sie selber dachte oder fühlte. Zu erklären, was sie fühlte, war am schlimmsten.
Okay, dann reden wir nicht weiter davon. Aber hör dir das mal an. Das Rote Haus gehört Alecs Familie. Er hat fast jeden Sommer hier verbracht. Aber eigentlich wohnt er in Boston, nicht weit von meiner Schule entfernt. Und er hat schon gesagt, dass ich ihn dort besuchen könnte. Und Taran lebt in New York City, aber er spielt manchmal in Boston. Also werde ich ihn vielleicht auch wiedersehen. Sky, ich könnte so viel von Ihnen lernen.
Ich weiß.
Dann hast du mir also doch zugehört?
Ein bisschen.
Sie grinste zu ihm hoch.
Der Himmel hellte sich auf und rosa geränderte Wolken spiegelten sich im See.
Sky beobachtete, wie sich das Gras auf dem Golfplatz von blau zurück in grün verwandelte.
»Ich muss dir noch was von gestern Abend erzählen. Von Batty«, sagte Jeffrey. »Alec hat ihr ein paar Sachen auf dem Klavier gezeigt.
Ach, damit er Janes Fragen über die Liebe nicht beantworten musste.
Nein, hör zu, Sky.« Als er Batty den Unterschied zwischen Dur- und Moll-Akkorden erklärte, hat sie das sofort kapiert. Er glaubt, dass sie sehr musikalisch ist. Und du hättest erleben müssen, wie sie uns zugehört hat, als wir spielten.
»Sie betet dich an, nicht die Musik.«
Plötzlich packte Jeffrey Sky am Arm und zeigte auf den Waldsaum am anderen Seeufer. Zuerst tauchte eine riesige Elchkuh auf, schob sich zwischen den Bäumen durch und stolzierte gemächlich zum See, wo sie den Kopf senkte, um zu trinken. Sie war groß und braun und allein schon aufregend genug. Aber was als nächstes folgte, raubte Sky schier den Atem. Zwei Elchkälber, die auf ihren immer noch mageren Beinchen schwankend der Mutter hinterherliefen und sich dabei spielerisch anrempelten.
»Zwillinge?«
fragte Sky flüsternd, obwohl die Elche viel zu weit weg waren, um sie zu hören.
»Ja, Alec hat gesagt, vielleicht würden wir Zwillinge sehen.«
Sie saßen lange schweigend da und beobachteten die Elchfamilie bei ihrer morgendlichen Beschäftigung. Sky hatte plötzlich Gewissensbisse, weil Batty nicht dabei war, und sehen konnte, wie die Kälber gemeinsam eine der kleinen Fahnenstangen auf dem Golfplatz angriffen und ihr Kopfstöße versetzten, bis sie zerbrach. Das hätte Batty gefallen. Die Gewissensbisse waren allerdings ziemlich schwach, und Sky war sich sicher, dass sie gar keine bekommen hätte, wenn sie inzwischen nicht so hungrig geworden wäre. Als die Elche schließlich in den Wald zurücktrotteten, musste Jeffrey noch etwas loswerden, bevor sie nach Hause zurückkehrten.
»Ich wünsche mir manchmal, dass wir näher beieinander wohnen würden, Sky. Ich vermisse dich manchmal. Irgendwie.«
»Ich auch«,
sie räusperte sich. »Irgendwie.«
Batty stand am Strand, bis zu den Knöcheln im kalten Wasser. Es genügte ihr heute Morgen nicht nur, die Füße kurz ins Meer zu tauchen. Nein, sie musste sie richtig lange drin lassen. Sie versuchte, Rosalind so nah wie möglich zu sein.
»Wenn ich doch bloß schwimmen könnte«, sagte sie zu Hound, »dann würde ich nach New Jersey schwimmen und sie besuchen.«
Hound, der das für eine schreckliche Idee hielt, packte Battys orangefarbene Schwimmweste. Batty redete weiter.
»Rosalind hätte sich nie eine Elchmutter und ihre Babys ohne mich angeschaut.«
Es war ihr egal, dass Sky und Jeffrey sich nicht sicher gewesen waren, ob sie überhaupt Elche sehen würden.
Sie hätten ohne sie gar nicht erst losziehen dürfen. Oder sie hätten sie, als sie die Elche gefunden hatten, sofort holen müssen. Denn jetzt würde Betty in ihrem ganzen Leben bestimmt nie mehr ein Elchkind sehen. Und zwei schon gar nicht. Hound ließ Bettys Schwimmweste los, um ihre Tränen abzulecken. Aber sie flossen einfach weiter. Und bald war ihr Gesicht ebenso nass und salzig wie ihre Füße, wenn auch nicht so kalt. Betty hörte auf zu weinen, als sie die Möwen bemerkte, die ganz in ihrer Nähe auf dem Wasser trieben. Es waren dieselben Möwen, die Hoover neulich gejagt hatte, Betty war sich da völlig sicher. Und sie war froh, dass sie wieder zurück waren und keine Angst hatten, von einem Hund gefressen zu werden. Aber oh, wie sehr sie sich wünschte, dass Ben da wäre, um sich die Möwen mit ihr anzuschauen. Sie vermisste ihn schrecklich und hatte ihm so viel zu erzählen. Schlimme Sachen, wie zum Beispiel, dass sie die Elche nicht gesehen hatte. Aber auch gute Sachen. Zum Beispiel, dass sie beschlossen hatte, später, wenn sie groß wäre, Musikerin zu werden. Sie zog die Mundharmonika aus der Tasche und spielte ein paar Noten. Hound, der bis jetzt sehr geduldig gewesen war, fand, dass Betty lange genug im eiskalten Wasser gestanden hatte und zog sie raus. Sie ließ es sich gefallen, weil ihre Füße wirklich furchtbar kalt geworden waren und weil sie sich jetzt, nachdem sie Mundharmonika gespielt hatte, besser fühlte. Aber als sie zur Terrasse blickte, wo Jane eigentlich auf Betty hätte aufpassen sollen, damit sie nicht ertrank, ging es ihr gleich wieder schlechter. Jane hatte versprochen, auf Betty aufzupassen, bevor Skye und Jeffrey sich auf den Weg zum Elchladen machten. Aber Jane passte nicht nur überhaupt nicht auf Betty auf, nein, sie redete sogar mit zwei Leuten, die Betty noch nie gesehen hatte. Sie war sich aber ziemlich sicher, dass sie wusste, wer die beiden waren, weil Jane sie ihr beschrieben hatte. Der Junge mit dem Skateboardhelm war Dominic. Er war schuld daran gewesen, dass Jane gestürzt war und sich an der Nase verletzt hatte. Und das Mädchen, das er dabei hatte, war seine Schwester Mercedes. Jane hatte gesagt, dass Mercedes und Betty vielleicht Freundinnen werden könnten. Damals hatte das interessant geklungen. Aber jetzt, wo Mercedes auf der Terrasse stand, hatte Betty plötzlich Angst davor, sich mit jemand Neuem anzufreunden. Vor allem, wenn sie gleichzeitig den älteren Bruder der neuen Freundin kennenlernen musste. Jetzt deutete Jane zum Strand hinunter, aber bevor Mercedes oder Dominic sich umdrehen konnten, war Betty schon auf allen Vieren und kroch zum Uferdamm, wo sie von der Terrasse aus nicht mehr zu sehen war. Sie hoffte, dass Jane annahm, sie sei ertrunken und Mercedes empfehlen würde, sich mit jemand anderem anzufreunden. Am allermeisten hoffte Betty jedoch, dass Dominic nicht an den Strand kommen würde. Aber falls doch, könnte sie vielleicht so tun, als wäre sie tatsächlich ertrunken und viel zu tot, um jemanden kennenzulernen. Während sie sich noch überlegte, wie ein ertrunkener Mensch wohl aussah, die Augen zu schließen wäre sicher ein guter Anfang, sagte jemand Hallo. Betty öffnete vorsichtig die Augen und sah ein paar Füße vor sich. Und die Füße steckten in lila Turnschuhen mit rosa Schnürsenkeln, weshalb Betty glaubte, sie müssten Mercedes gehören und nicht Dominic. Sie schaute noch etwas höher und sah, dass sie recht hatte.
»Hallo«, sagte Betty.
»Hallo, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht«,
sagte Mercedes und reichte Betty, als sie aufgestanden war, ein hölzernes Kästchen.
»Da kannst du Sachen reintun.«
Betty hatte so etwas noch nie gesehen. Das Holz war goldenbraun und in den Deckel waren Wörter geschnitzt. Das Kästchen gefiel ihr sehr, vor allem als sie es aufmachte und feststellte, dass es nach weit entfernten Wäldern roch.
»Ich hab kein Geschenk für dich.«
»Schon okay. Ich bin älter als du und wir haben eine Menge davon. Meine Großmutter verkauft sie im Souvenirladen im Gasthof.«
Mercedes zeigte auf den Deckel.
»Siehst du? Muet in.«
Hound musste auch an dem Kästchen schnüffeln. Und dann musste er an Mercedes herumschnüffeln, um herauszufinden, ob sie in Ordnung war und Bettys Freundin werden konnte.
»Das ist Hound«, erklärte Betty. »Ich habe auch eine Katze und einen kleinen Bruder.«
»Ich hätte auch gerne einen kleinen Bruder. Ich habe nur Dominic und noch zwei Brüder, die sogar älter sind als er. Sie sind zu Hause in Kalifornien geblieben, weil sie Ferienjobs haben.«
»Wenn sie schon Ferienjobs haben, sind sie bestimmt schon richtig alt.«
»Stimmt.«
Betty war stolz und freute sich, eine neue Freundin zu haben. Mercedes fing an, ihr die Schätze zu zeigen, die es am Strand zu finden gab. Zum Beispiel die kleinen glatten Steine, die stumpf und grau aussahen, bis man sie ins Wasser warf. Dann erzählte Betty Mercedes von Rosalind und sagte, wie sehr sie ihre Schwester vermisste und dass alle anderen in England waren. Und am Ende sprach Betty noch von ihrer großen Enttäuschung, die Elchmutter und ihre Kinder nicht gesehen zu haben.
»Vielleicht sind die Elche ja jetzt am See«, sagte Mercedes.
»Meinst du?«
»Warum nicht?«
Ja, warum eigentlich nicht? Betty konnte fast vor sich sehen, wie die Elchmutter und ihre Kinder am See standen und auf Betty warteten.
»Wir könnten hingehen und sie suchen«, sagte Mercedes. »Ich kenne den Weg.«
»Ich darf nicht alleine weg. Meine Schwestern haben Angst, dass ich mich verlaufe oder ertrinke.
Aber vielleicht nimmt uns Jane mit, die Elchbabys anzugucken.«
Also gingen sie auf die Terrasse zu Jane, die Bettys neues Kästchen sehr bewunderte. Aber als sie Jane baten, zusammen zum Golfplatz zu gehen, meinte diese, dass die Elche sich tagsüber wahrscheinlich vor den Golfspielern versteckten.
»Außerdem arbeite ich.«
»Sie schreibt ein Buch«, erklärte Betty. »Ein richtiges Buch, aber über die Liebe.«
Mercedes' Bewunderung für Jane wuchs.
»Kann ich dein Buch lesen?«
»Na ja, ich habe gerade erst damit angefangen«, sagte Jane, die zu geschmeichelt war, um nicht die Wahrheit zu sagen. »Wahrscheinlich habe ich eine Schreibblockade.«
»Wow«, sagte Mercedes, ebenso beeindruckt wie verdutzt. »Ist es das, was mit deiner Nase passiert ist?«
Jane fuhr sich schnell mit der Hand an das Pflaster.
»Nein, ich meine, Dominik war... Ach, egal. Komm, wir gehen nach den Elchen schauen.«
Sie ließen Hound zurück, weil sie nicht wussten, wie er auf Elche oder Golfspieler reagieren würde. Dann folgten sie dem Weg, den Skye und Jeffrey am Morgen durch den Kiefernwald und den Hügel hinauf zum See gegangen waren. Unterwegs begegneten ihnen viele Golfspieler in bunten Hosen, aber sie sahen keine Elche. Nicht am See und auch sonst nirgendwo. Der Ausflug lohnte sich trotzdem, wegen der Golfbälle. Mercedes fand den ersten neben einem Kiefernzapfen. Sobald sie ihn Betty gezeigt hatte, fand Betty auch einen, halb unter einem abgebrochenen Zweig vergraben.
»Können wir sie behalten?«, fragte Betty Jane.
»Ich glaube schon.« Dann fand auch Jane einen Ball.
»Sie sind verloren gegangen und wurden dann einfach im Stich gelassen, die Armen.«
Als die drei Mädchen sich richtig auf die Suche machten, fanden sie auf einmal überall Golfbälle. Sie liefen im Kiefernwald auf und ab, bis ihre Taschen so voll waren, dass sie überquollen. Dann stellte Jane zum Glück fest, dass die Bälle in Bettys Schwimmweste stecken bleiben würden, wenn man sie da hineinstopfte und Betty sich nicht allzu heftig bewegte. Also suchten sie weiter und fanden noch viel mehr. Als sogar die Schwimmweste voll war und es Zeit wurde, zum Haus zurückzugehen, tauchte ein letzter Ball auf und rollte direkt auf Betty zu. Sie und Mercedes kauerten sich nieder, um ihn anzuschauen, aber sie wagten nicht, ihn zu berühren, weil ihm vielleicht ein Golfspieler folgte. Und wenige Minuten später tauchte tatsächlich jemand in einem grünen Rock und mit besorgter Miene auf.
»Oh, ist das mein Ball?«
rief die Golfspielerin aus, als sie die Mädchen sah.
»Ist es ein Dunlop?«
Auf den Ball war ein Wort aufgedruckt. Mercedes buchstabierte es für die Frau.
»D... U, N, L, O, P. Ja, Dunlop, vielen Dank. Ich spiele heute zum ersten Mal und habe schon 4 Bälle verloren. Mein Mann ärgert sich ziemlich.«
Betty war der Ehemann der Golfspielerin egal, aber als Jane anfing, ihre Taschen zu leeren und Mercedes das gleiche tat, schämte sich Betty, dass sie nicht auch so großzügig war. Also drehte und wand sie sich so lange, bis noch 15 weitere Golfbälle aus ihrer Schwimmweste fielen. Erfreut fand die Frau noch 4 Dunlops.
»Wie viel schulde ich euch?«
fragte sie und zog ein schmales Portemonnaie aus ihrer grünen Rocktasche.
»Gar nichts«, sagte Jane. »Das sind doch nur Bälle, die wir gefunden haben. Nein, nein, ihr müsst etwas annehmen. Ihr habt mich gerettet.«
Die Frau reichte Betty einen 5-Dollar-Schein und lief eilig auf den Golfplatz und zu ihrem Mann zurück, bevor Jane ihr das Geld wiedergeben konnte. Für eine Weile wussten die Mädchen nicht, was sie sagen sollten. Dann fiel Betty ein, dass sie heute ja schon ein Geschenk bekommen hatte, und sie gab Mercedes das Geld, die den Schein vor Schreck an Jane weiterreichte. Obwohl Jane in Versuchung geriet, mit 5 Dollar hätte sie ein neues blaues Schreibheft kaufen können, war es ihr peinlich, gieriger zu sein als die anderen, und sie gab das Geld an Betty zurück.
»Bewahr es in deinem neuen Kästchen auf«, sagte sie. »Wir überlegen uns später, was wir damit anfangen.«
Brennende Wünsche. Jane hatte noch immer nicht mit ihrem Sabrina Star-Buch begonnen. Aber sie hatte doch einen neuen Satz in das blaue Heft geschrieben, und zwar kurz nachdem Dominik vorbeigekommen war und während Betty und Mercedes winzige Schnecken suchten.
»Ich werde Dominik nach dem Mittagessen im French Park treffen.«
Jane fand den Satz spannend, randvoll mit Möglichkeiten. Dass dieser Satz auch noch der Wahrheit entsprach, aufgeschrieben, weil Dominik sie tatsächlich dazu aufgefordert hatte, machte ihn noch besser. Dabei hatte sich Jane bisher nie besonders für wahre Geschichten, sondern eher für erfundene interessiert. Weil Dominik ihr gesagt hatte, wo der Park war, am Ocean Boulevard, gleich hinter der Straße, die zum Elchladen führte, würde Jane keine Probleme haben, ihn zu finden. Aber sie war sich nicht so sicher, was nach dem Mittagessen bedeutete. Als sie Dominik fragte, was genau er damit meinte, hatte er sie abblitzen lassen, als ob genaue Zeitangaben unwichtig seien. Das hatte Jane sehr imponiert. Er hatte nichts erklärt und überhaupt nur zwei Sätze gesagt. »Komm nach dem Mittagessen in den French Park«, war der eine Satz gewesen. »Er liegt am Ocean Boulevard gleich hinter der Straße zum Elchladen«, der andere. Obwohl es Jane lieber gewesen wäre, wenn er mehr gesagt hätte, gefiel ihr doch das Geheimnisvolle an der Tatsache, dass er so wenig sprach. Jane wusste zwar nicht, warum Dominik sie treffen wollte, aber sie wusste sehr wohl, warum sie Dominik treffen wollte. Sie würde ihre Umfrage bei ihm beginnen. Wenn er ihr faszinierende Antworten gab, konnte sie vielleicht endlich mit ihrem Buch beginnen. Die Antworten von Alec und Torren am Abend zuvor waren sehr, nun ja, erwachsen gewesen. Und nicht besonders interessant, höchstens die Sache mit Alecs kurzer und schrecklicher Ehe. Jane würde eines Tages gern mehr darüber erfahren, aber nicht für dieses Buch. Dieses Buch würde von aufregender, wahrer Liebe handeln, nicht von Herzeleid. Und dann wollte Jane Dominics Lächeln sehr gern wiedersehen. Als sie ihm zum ersten Mal begegnete, war er so ernst gewesen. Auch heute Morgen, nachdem er ihr gesagt hatte, sie solle ihn im Park treffen. Aber anschließend hatte er gelächelt. Und nach all dem Ernst war sein Lächeln eine Offenbarung gewesen. Wie ein Regenbogen nach einem Gewitter. Wie der Frühling nach dem Winter. Wie die Morgendämmerung nach der finstersten Nacht. Sie blieb stehen, schlug ihr Heft auf und schrieb: Sein Lächeln war eine Offenbarung wie ein Regenbogen nach einem Gewitter, wie der Frühling nach dem Winter, wie die Morgendämmerung nach der finstersten Nacht. Sie las es laut vor, während sie es schrieb. Das ist gut. So werde ich das Lächeln von Sabrinas wahrer Liebe beschreiben. Jane klappte das Schreibheft zu und setzte ihren Weg fort. Bald darauf fand sie den French Park, genau da, wo Dominik es ihr beschrieben hatte, obwohl sie ihn auch gefunden hätte, wenn sie bloß dem inzwischen vertrauten Geräusch von Skateboardrädern auf Asphalt gefolgt wäre. Der Park war nicht groß. Nur ein einfaches Viereck aus Gras mit einer Bank, mehreren Rosenbüschen, einer Gedenktafel und einem Weg, der in einer Art Acht durch das Ganze hindurch führte. Diesen Weg fuhr Dominik geräuschvoll entlang. Und zwar so konzentriert, dass er Janes Ankunft nicht zu bemerken schien. Nicht einmal, als sie ihm begeistert zuwinkte. Sie setzte sich auf die Bank und beobachtete Dominik beim Skateboardfahren. Und auch wenn es nett war, ihm zuzusehen, fand sie es noch netter, als er damit aufhörte und sich neben sie auf die Bank setzte. Jetzt konnte das Gespräch beginnen. Aber, oh, es war sehr mühsam. Jane fragte Dominik nach seiner Familie, seiner Schule und seinen Hobbys aus. Aber aus Dominik war einfach nichts herauszukriegen. Also erzählte sie ihm, dass sie gern Fußball spielte und Bücher über Sabrina Starr schrieb. Wenn das so weiterging, würde sie sich nicht trauen, die Liebesumfrage überhaupt zu erwähnen. Entmutigt hörte Jane auf zu reden. Dann saßen beide nur da und schauten in die Ferne. Jane beobachtete ein Segelboot, das in Sichtweite kam, und beschloss, sich zu verabschieden und zu gehen, falls es wieder verschwand, bevor Dominik den Mund aufmachte. Langsam hatte sie das Gefühl, dass er gar nicht so geheimnisvoll war. Er konnte sich einfach nur furchtbar schlecht unterhalten. Plötzlich räusperte er sich, und Jane wandte sich ihm erwartungsvoll zu. Würde er endlich sagen, warum er sie hergebeten hatte?
Das ist...
Er räusperte sich wieder. Dann zeigte er aufs Meer, auf einen dunklen, verschwommenen Hügel zwischen dem blauen Himmel und dem noch blaueren Wasser.
Das ist Gandy Island. Auf der anderen Seite der Insel steht ein kleines Haus.
Jane fühlte sich sehr ermutigt von dieser Aussage, die für Dominik ein regelrechter Redeschwall war. Vielleicht war dies endlich ein Thema, worüber sie sich unterhalten könnten. Sie ließ nicht locker.
Wenn ich groß bin, lebe ich vielleicht auf einer solchen Insel. Schriftsteller brauchen viel Einsamkeit.
Sie schwieg, hielt den Atem an und hoffte, er würde weiterreden.
Tatsächlich.
Ich möchte nicht warten, bis ich groß bin. Ich würde gern jetzt schon dort leben, und zwar ganz allein.
Ich würde Regenwasser in Fässern sammeln und es zum Trinken abkochen. Und anstatt zu baden, würde ich im Meer schwimmen, sogar im Winter. Und ich würde auf der ganzen Insel Rampen zum Skateboardfahren bauen und die ganze Zeit üben.
Klingt gut, sagte Jane,
obwohl sie dachte, dass Rampen auf so einer hübschen Insel fehl am Platze wären.
Und Möbel bräuchte ich auch nicht.
Höchstens ein Bett, oder? Verächtlich zupfte er eine Rose von einem nahen Busch und zerquetschte sie zwischen den Fingern.
Eine Hängematte. Das kam ihr tapfer und verwegen vor.
Sie selbst würde mindestens eine Liege benötigen. In einer Hängematte würde sie sicher seekrank. Und sie würde einen Tisch und einen Stuhl zum Schreiben haben wollen. Es wäre okay, auf der Erde zu sitzen, wenn sie aß. Aber Schreiben war etwas anderes.
Und zum Kochen könntest du einen Holzofen haben, sagte sie.
Ich bräuchte überhaupt keinen Ofen. Ich würde am Strand ein Feuer machen und darüber kochen. Jetzt war Jane wirklich beeindruckt. Sie konnte alles vor sich sehen. Dominic, der nachts am Feuer hockte und dafür sorgte, dass es nicht ausging. Die wachsamen Augen wilder Tiere in der Dunkelheit. Sie hoffte, Dominic würde dieses hinreißende Bild ausführlicher beschreiben. Aber wieder verfiel er in Schweigen, das jetzt allerdings anders war als zuvor. Entspannter und freundlicher. Jane war sich fast sicher, dass sie jetzt sogar ihre Umfrage ansprechen könnte, wenn sie mit einer einfachen Frage begann. Zum Beispiel, ob er glaube, dass die Liebe eher eine Sache des Verstands oder des Herzens sei. Sie holte tief Luft, aber bevor sie ein Wort herausbrachte, sprang Dominic auf und landete mit einem Fuß auf seinem Skateboard.
»Bis später«, sagte er.
Jane stand auch auf.
»Wann?«
»Ich hol dich ab.«
Er warf ihr sein hinreißendstes Lächeln zu, sauste auf dem Skateboard davon und drehte sich kein einziges Mal um. Als Jane aus dem French Park zurückkehrte, versuchte Sky gerade mit einem Fußball am Uferdamm immer die gleiche Stelle zu treffen. Sie war froh, Jane so bald wiederzusehen, und zwar ohne, dass sie voller Blut war. Wenigstens hatte Dominics Gegenwart dieses Mal nicht dazu geführt, dass sie sich mit einem Stein malträtierte.
»Wo sind alle?«,
fragte Jane.
»Tante Claire ist im Haus und versucht sich an einem Puzzle, das Torren mitgebracht hat. Jeffrey ist bei Alec und spielt Klavier. Und Betty und Hound sind auch drüben.«
Sky hielt den Beil mit dem Fuß fest.
»Jane, glaubst du, dass Betty musikalisch ist?«
»Natürlich nicht.
Das habe ich Jeffrey auch gesagt.«
Froh, weil Betty erstaunlich bereitwillig und begeistert mit zu Alec gegangen war, kickte sie Jane den Ball zu. Und in der nächsten halben Stunde war ein äußerst befriedigendes Training im Gange. Auf der Wiese, der Terrasse und am Strand kämpften die Schwestern heftig um den Ball und gegeneinander. Als sie sich schließlich erschöpft zu Boden fallen ließen, konnte keine den Sieg für sich reklamieren. Und so war es ihnen am liebsten.
»Du warst besser«,
sagte Jane, die mehr Talent hatte.
»Du auch«, erwiderte Sky, die härter trainierte.
»Und was machen Dominics Tiefen?«
Jane warf eine Handvoll Sand auf ihre Schwester.
»Lass uns heute Abend über einem offenen Feuer Essen kochen.«
»Wir können kaum auf einem normalen Herd kochen.«
»Vielleicht nicht das ganze Essen. Wie wär's mit...« »Ich hab's. Wie wär's mit gerösteten Marshmallows? Die sind dann unser Nachtisch.«
Es gab jedoch ein Problem. Sky war im Alter von 8 Jahren bei den Pfadfindern rausgeflogen, weil sie sich geweigert hatte, ihren Hut zu tragen. Und Jane hatte aus Loyalität zu Sky auch aufgehört. Deshalb hatten beide noch nicht einmal die Grundlagen des Feuermachens gelernt. Also gingen sie ins Haus, um Tante Claire zu fragen, die über einem Puzzle saß, das eine Szene aus Paris darstellte. Während Sky und Jane ihr halfen, Puzzleteilchen von Liebespaaren zu finden, die an der Seine spazieren gingen, gab Tante Claire zu, es tatsächlich ein ganzes Jahr bei den Pfadfindern ausgehalten zu haben, obwohl sie die Hüte auch gehasst hatte. Immerhin konnte Tante Claire ihnen sagen, was zu tun war.
»Ihr müsst eine Menge trockenes Holz sammeln, kleine Zweige zum Anmachen und dicke Äste, damit das Feuer nicht ausgeht. Oh, und ein paar gerade lange Stöcke, um die Marshmallows aufzuspießen. Am besten spitzt ihr die vorn an. Dann grabt ihr eine flache Kuhle im Sand und legt große Steine drumherum. Oh, ich wünschte, ich könnte euch helfen.«
Tante Claire durchbohrte ihren immer noch verbundenen Knöchel mit einem wütenden Blick.
»Aber ich bin als hervorragende Stockschnitzerin bekannt.«
Sky und Jane versprachen, dass sie die Stöcke anspitzen durfte und machten sich auf den Weg, um Holz zu sammeln. Jane schlug vor, nach Treibholz zu suchen.
aber nachdem sie eine Stunde lang die Felsen bis hinunter zum Bootssteg durchkämmt hatten und dann noch eine Viertelmeile weiter alles absuchten, hatten sie doch nur ein nasses Brett vorzuweisen, auf das jemand mit einem Filzstift »Jared liebt Gina« gekritzelt hatte. Entnervt warf Sky das Brett ins Meer zurück und sagte, es sei Zeit, im Kiefernwald weiterzusuchen. Dort hatten sie mehr Glück und sammelten eine Menge kleiner Zweige als Anmachholz und noch einige geeignete Marshmallow-Stöcke. Außerdem fand Jane noch 6 Golfbälle für Bertys Sammlung. Aber für dicke Äste schien nur ein umgestürzter Baum in Frage zu kommen.
»Wir brauchen eine Axt«, sagte Jane
und sah sich um, als ob Äxte in Kiefernwäldern einfach so herumlagen.
»Heiliger Strohsack! Jane, glaubst du wirklich, dass wir einen ganzen Baum zerteilen können, ohne uns selbst dabei nicht auch irgendwelche Körperteile abzuhacken?«
»Okay, was schlägst du vor? Was nehmen wir dann als Holz?«
»Wir könnten Dominics Skateboard verbrennen.«
Die Schwestern starrten einander an. Ihnen war heiß. Die Zweige, die sie gesammelt hatten, zerkratzten ihre Arme. Und zu allem Überfluss schien sich auch noch eine Mückenfamilie über sie hermachen zu wollen.
»Sollen wir das mit dem Feuer etwa vergessen?«
fragte Jane, obwohl sie das ganz und gar nicht wollte.
»Nein«, erwiderte Sky zögernd, »noch nicht.«
Wieder versöhnt schleppten sie sich zurück und fanden Jeffrey und Betty hinter dem Haus, wo sie auf einem Stapel ordentlich gehacktem Feuerholz saßen.
»Tante Claire hat uns von den Marshmallows erzählt«, rief Betty, als sie ihre Schwestern sah, »und ich weiß jetzt auch, was Oktaven sind.«
»Schön«,
sagte Sky und ließ ihre Zweige fallen.
»Wo habt ihr das Holz her?«
fragte Jane.
»Wir haben überall gesucht.« »Alec hat es uns gebracht. Er will uns mit dem Feuer helfen«, sagte Betty. »Sky, wenn wir rübergehen, kann ich dir auf seinem Klavier die Oktaven zeigen.«
»Nein, danke.« »Alec hat einen Holzofen für den Winter. Deshalb konnte er uns das Holz geben«, sagte Jeffrey. »Könnt ihr euch vorstellen, wie toll es sein muss, im Winter hierher zu kommen, wenn sonst niemand da ist und der Schnee ins Meer fällt? Alex sagt, da macht er tagelang nur Musik.«
»Das würde mir gefallen.«
Betty tat so, als würde sie Klavier spielen. Sky überlegte sich ernsthaft, beide zu ermorden oder zumindest mit einem Ast zu schlagen.
»Genug vom Winter«, sagte
Jane fröhlich, die immer merkte, wenn Sky mörderische Gedanken hatte.
»Es gibt noch viel zu tun für diese Marshmallow-Rösterei. Stimmt, Sky? Was machen wir als nächstes?«
Sky holte tief Luft.
»Steine suchen.«
»Gut, suchen wir Steine.«
Jeffrey rutschte vom Holzstoß und hob dann Betty herunter.
»Zu Befehl, Apo. Zeig uns den Weg.«
Nach dem Abendessen trug Taryn Tante Claire auf Alex' Terrasse, wo sie das Rösten der Marshmallows aus der Ferne überwachen konnten. Hound kam mit, weil niemand ihm oder Hoover in der Nähe eines offenen Feuers traute, ganz besonders nicht Hoover. Alles war bereit. Die Kuhle ausgehoben, die Steine drumherum gelegt, das Anmachholz aufgeschichtet. Die Marshmallows warteten auf ihren Einsatz und Alex saß auf seiner Terrasse, bereit, jederzeit zum Anzünden des Feuers an den Strand zu kommen. Aber Sky war drauf und dran, einen Rückzieher zu machen.
»Vielleicht sollten wir das Feuer doch nicht anzünden«, sagte sie.
»Man kann aber keine Marshmallows über einem Feuer rösten, das nicht angezündet ist«, sagte Jeffrey ruhig.
»Dann sollte Betty vielleicht nicht bleiben.«
Betty rückte schutzsuchend an Jane heran. Sie hatte schon einiges erdulden müssen, um überhaupt da zu sein, und sie hatte nicht die Absicht, den Strand jetzt wieder zu verlassen. Zuerst war sie gezwungen worden, Mittagsschlaf zu halten, weil sie später als gewöhnlich auf sein würde. Und dann hatte Sky, was noch viel schlimmer war, ein Seil an Bettys orangefarbener Schwimmweste befestigt. Das Seil sollte sie aus dem Feuer oder aus dem Meer ziehen, je nachdem, was nötig wäre. Aber bis jetzt hatte nur Hound es benutzt, der es für eine Hundeleine hielt und Betty daran herumzerrte.
»Betty wird nichts passieren«,
sagte Jane, ebenfalls ruhig. Jeffrey und Jane hatten vorher darüber gesprochen und sich vorgenommen, ganz ruhig zu bleiben, falls Sky die Nerven verlor.
»Niemandem wird etwas passieren«, sagte Jeffrey.
Sky sah erst ihn und dann Jane misstrauisch an. Beide lächelten aufmunternd zurück. Jetzt konnte Alec kommen. Er brachte eine Schachtel langer Streichhölzer mit.
»Soll ich?« fragte er.
»Ja«,
antworteten alle. Er zündete ein Streichholz feierlich an und hielt dann die winzige Flamme an die dünnsten Zweige. Zuerst schien nichts zu passieren, aber dann wurden einige glühend rot. Alec blies sanft darauf und ermutigte das Feuer, sich auf dem restlichen Holz auszubreiten. Und plötzlich lodernde Flammen. Alle jubelten, auch die Erwachsenen auf der Terrasse, und Jane und Betty tanzten begeistert herum. Nachdem Alec das Feuer mit zwei größeren Holzstücken gefüttert hatte, zog Jeffrey Sky auf die Füße und tanzte mit ihr. Und sie drehte sich und jubelte und machte sich zumindest im Moment keine Sorgen. Dann war es Zeit für die Marshmallows. Als alle Marshmallows aufgegessen waren und das Feuer niederbrannte, ging Alec zu den anderen Erwachsenen zurück und die vier Kinder blieben allein am Strand, satt und glücklich. Lange Zeit saßen sie nur da, schauten auf die kleiner werdenden Flammen und lauschten dem leisen Klatschen der Wellen. Die Brise vom Meer war jetzt kühl, das Meer selbst so dunkel wie der Himmel, und auf einmal kamen die Sterne heraus. Erst Dutzende, dann Hunderte, dann Tausende und funkelten und glühten über ihren Köpfen.
»Wir sollten uns etwas wünschen«, wisperte Jane, »vom Feuergott.«
»Ich wünsche mir mehr Golfbälle und dass ich die Elchmutter und ihre Babys sehen kann«, sagte Betty und lehnte sich müde an Jeffrey.
»Und ich wünsche mir ein Klavier.«
Sky stöhnte.
»Was willst du denn mit einem Klavier?«
Jane war ganz begeistert von ihrer Idee.
»Du darfst nicht verraten, was du dir wünschst, Betty. Und damit es besser wirkt, sollten wir etwas von uns selbst ins Feuer werfen.«
»Abgeschnittene Fingernägel«, sagte Jeffrey.
»Ausgezeichnete Idee, aber ich habe eine bessere«, rief Jane.
Sie rannte zum Haus und war bald mit einer Schere zurück.
»Haare!«
»Wir schneiden uns nicht die Haare ab«, sagte Sky. »Außerdem ist das lächerlich. Wünsche.«
»Aber ich habe einen«, sagte Jeffrey, »einen guten.«
»Was denn?«
»Du darfst nicht verraten, was du dir wünschst«, sagte Jeffrey und machte Jane perfekt nach.
»Danke, Jeffrey«, sagte Jane, »und wir brauchen nur ganz wenig Haar.«
»Ich zuerst«, sagte Betty.
»Einen Augenblick noch. Ich muss den Zauber erst mit einem uralten Spruch wecken. Ich habe ihn mir nur noch nicht ausgedacht.«
Jane überlegte eine Minute.
Dann sang sie, »Feuer, Mond, Sand und Meer, hört mir zu und seht hierher. Ganz bescheiden bitt ich sehr, bringt mir, was ich wünsch, und mehr.«
Sie schnitt die Spitze von einer von Bettys Locken ab und warf sie ins Feuer.
»Ich wünsch mir ein Klavier!«
Betty hopste vor Aufregung auf und ab.
»Du darfst deinen Wunsch doch nicht verraten«, tadelte Jane.
Dann war sie selbst an der Reihe, wiederholte den Spruch sehr theatralisch und ließ einen Wunsch folgen, ohne ihn zu verraten. Jeffrey kam als nächster dran, und dann war nur noch Sky übrig. Ihr fiel nichts ein, was sie sich wünschen könnte. Sie glaubte fast gar nicht an Wünsche, und seit ihrem 7. Geburtstag wünschte sie sich auch nichts mehr, wenn sie die Kerzen auf ihrer Torte ausblies. Aber es kam ihr dann doch wie eine Verschwendung vor, sich nichts zu wünschen, wo sie sich so viel Mühe mit dem Feuer gemacht hatten. Und sie überlegte und überlegte, bis Alec rief, er käme jetzt runter, um ihnen beim Löschen des Feuers zu helfen.
»Beeil dich, Sky«, sagte Jeffrey.
»Okay, ich bin soweit. Sing das Zauberding, Jane.«
»Feuer, Mond, Sand und Meer, hört mir zu und seht hierher. Ganz bescheiden bitt ich sehr, bringt mir, was ich wünsch und mehr.«
Sky warf ihre Haarschnipsel ins Feuer, gerade als Alec kam. Sie wünschte, dass alle Wünsche in Erfüllung gingen. Außerdem von Betty nach einem Klavier.